Wir hatten in der letzten Stunde angefangen. Logische Geografie des Begriffs Funktion. Der erste Punkt war, ein Ausdruck mehrere Begriffe. Der zweite Punkt, den ich behandeln möchte, ist ein Begriff verschiedene Ausdrücke. Also Begriff Funktion, verschiedene Ausdrücke, Wörter. Also zum Beispiel Gebrauch, Nutzen, Zweck, Motiv, Absicht, Ziel, Folgen. Daran erkennt Merton natürlich sofort und Sie erkennen es auch sofort, dass diese verschiedenen Ausdrücke nicht den Begriff der Funktion spezifizieren. Das heißt, in Ihrer Analyse entfernen Sie sich immer mehr von einer systematischen Anwendung des Funktionsbegriffs. Merton exemplifiziert das an zwei Beispielen, der Kriminalsoziologie und der Familiensoziologie. Erstens, einige Sozialisationsforscher gehen davon aus, dass die Bestrafung das zentrale Motiv des Strafrechts ist. Also das Motiv der Strafe. Es wird aber auch hervorgehoben, dass die Funktion der Strafe in der Wiederherstellung der Gruppensolidarität besteht. Dabei bezieht sich Merton auf eine bekannte soziologische Untersuchung von polnischen Bauern, von Thomas und Czarnicki. Sie sehen daran offensichtlich, ja, hat die Strafe unterschiedliche Funktion. Merton kommentiert dieses Problem dahingehend, dass er sagt, die Rache ist demnach ein sekundäres Motiv. Somit betrifft die Strafe primär die Gruppe und sekundär den Täter. Also wenn Sie denken, was ist die Funktion der Strafe? Strafrecht. So sind da zwei Motive zu unterscheiden, das Primäre und das Sekundäre. Das Primäre betrifft die Strafe und die Gruppe und das Sekundäre betrifft den Täter. Primär wird die soziale Solidarität in Kraft gesetzt. Es ist eine verbreitete Annahme, dass für die Staatsorganisation die Funktion der Strafe vorrangig ist. Jetzt wechseln wir die Perspektive ein Stück. Im politischen System, der Staat ist die Organisation des politischen Systems und die Staatsorganisation hat natürlich das Interesse daran, ihre Autorität durchzusetzen. Ganz gleich, welche Leistungen sie dadurch erbringt. Also hat sie ein vorrangiges Interesse an der Durchführung von Negativsanktionen. Zum Beispiel Sühne, Abschreckung, Vergeltung, Verbesserung, aber auch wirtschaftliche Einnahmen. Also es ist immer, Sie sehen, wie sich das abbiegt, ja, also in den Funktionen, ja. Jetzt haben Sie Funktionen, jetzt haben Sie die verschiedenen Beschreibungen, ja. Denken Sie an Strafzettel im Straßenverkehr, ja, hier in Frankfurt am Main, Ja, die Stadt Frankfurt ist darauf spezialisiert, möglichst viele Strafzettel zu vergeben. Ja. Nun kriegen sie da nicht wie in Saudi-Arabien die Hand abgehackt, ja, sondern es ist über einen monetären Vorgang geregelt. Ja. Also Stadt Frankfurt hat natürlich ein großes Interesse daran, möglichst viele Strafzettel auszustellen. Ja. Weil das für sie, also das reißt sie zwar nicht aus der Verschuldung raus, ja, aber es ist eine ganz gute, gutes Taschengeld für die Bürgermeisterin, auf die die auch nicht in ihrem Haushalt verzichten möchte. Also auch wirtschaftliche Interessen, aber nicht nur, spielen eine Rolle. Es ist aber nicht ohne weiteres auszumachen, dass die benannten Funktionen auch das Motiv sind. Das gilt sowohl für individuelle Motive der Täter als auch der Staatsorganisation. Merton geht davon aus, dass die heute geltenden Gesetze in ihren Zielen oder Motiven nicht widerspruchsfrei sind. Das galt vermutlich auch für historische Gesellschaften und das gilt vermutlich auch für die Gegenwartsgesellschaft. Ich denke, es gibt kein Rechtssystem in der Welt, das durchgängig widerspruchsfrei ist. Sowohl von den Gesetzen her, als auch von der Rechtsprechung her. Es wird zwar immer wieder herausgestellt, dass Widerspruchsfreiheit optimiert wird, also nicht maximiert wird, das geht gar nicht, aber optimiert wird, aber das ist sehr schwer und so gut wie nicht zu erreichen. Es gibt eine bestimmte Kohärenz der Rechtsentscheidungen. Aber es ist ein Unterschied, Rechtsentscheidungen in München, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln. Deshalb spielt die Rechtsprechung auch eine so große Rolle gegenüber der Gesetzgebung. Zweitens, Merton geht derart vor, dass er von der Liste der Ausdrücke Zweck, Funktion, Motiv zu etwas bestimmt sein, sekundärer Beweggrund, primär um etwas gehen, Ziel ausgeht, die anscheinend dasselbe bezeichnen. Anscheinend dasselbe bezeichnen. Eine genaue Analyse macht jedoch deutlich, dass die Ausdrücke nicht unter denselben Begriff fallen. Motiv, Bestimmung, Ziel und Zweck betreffen die von einer staatlichen Organisation verfolgten Zwecke. Das kann man sagen. Motiv und sekundärer Beweggrund betreffen dagegen die Zwecke aus der Sicht des Opfers. Sie kommen hier auf eine wichtige Unterscheidung. Ich gehe dann gleich darauf ein. Zwei Perspektiven, eine subjektive, eine objektive. Und aus diesem Problembefund baut Merton dann seinen eigenen Funktionalismus mit der Unterscheidung von manifesten und latenten Funktionen. Vorwegnehmend. Den beiden Gruppen von Ausdrücken ist gemeinsam, dass sie sich auf eine subjektive Vorwegnahme der Ergebnisse einer Strafe beziehen. Eine subjektive Vorwegnahme. Im Unterschied dazu ist die soziale Funktion dem Standpunkt des Beobachters zuzuordnen, da er beobachtbare objektive Folgen spezifiziert. Zum Beispiel eine Tatbestandserhebung und gerade keine subjektive Einstellung. Hier ist natürlich auch ein großes Problem begraben. Was jede Kommunikation eigentlich lösen muss. Das heißt, jede Kommunikation kann nur funktionieren, auch soziale Systeme können nur funktionieren, wenn Selbst- und Fremdbeschreibungen erfolgreich vorgenommen werden können. Also wir haben immer zwei Standpunkte, Standpunkt des Beobachters, Standpunkt des Kommunizierenden. Wie sind die miteinander abzustimmen? Dazu brauchen wir analytisch einen ganz bestimmten Rahmen, in dem wir das klären können. Ich diskutiere das nicht in diesem Semester, dieses Problem detailliert. Ich habe in einem meiner Bücher darauf eine Antwort, wie man das zu rekonstruieren hat. Das Problem jetzt im juristischen Bereich der Tatbestandserhebung ist natürlich das, nur dann haben Sie eine Rechtsfolge. Das ist das Problem. Ja. Der Rechtsanspruch und die Rechtsfolge ist an die Tatbestandserhebung gebunden. Die Tatbestandserhebung enthält den juridischen Sachverhalt. Der wird dann unter Vorschriften, Gesetze, was auch immer, subsumiert. Das lernt jeder Jurastudent im ersten Semester. Ja. Was ist meine erste Frage? Besteht ein Rechtsanspruch? Besteht eine Rechtsfolge? Wenn Sie mich nicht grüßen auf dem Flur, entsteht keine Rechtsfolge. Also hier wenigstens das Problem im Blick haben. Subjektive Vorwegnahme der Ergebnisse der Bestrafung versus beobachtbare objektive Folgen. Das muss ich nicht so ohne weiteres decken. Kann auch nicht so ohne weiteres ausgemacht werden. Das kommt darauf an, wie feinkörnig Sie die Handlungen individuieren. Aber das nur als Anmerkung. Zweitens, Familiensoziologie. Vergleichbare Verwirrung sind nach Merton in der Familiensoziologie zu belegen. Die Familie soll bestimmte Funktionen in einer Gesellschaft erfüllen, da sie der Arterhaltung, der Sozialisation der Heranwachsenden dient und sie hat ökonomische, religiöse sowie politische Funktionen. Wenn man uns das vorlegt, würden wir sagen, ah ja, das ist ganz bestimmt so, das ist ganz bestimmt der Fall. Aus dieser Sicht könnte man dazu neigen, dass diejenigen, die heiraten, Kinder bekommen und aufziehen, sowie miteinander zusammenleben, das Motiv haben, funktionale Imperative zu erfüllen. Es ist Ihnen natürlich auch sofort klar, dass das nicht der Fall sein kann. Ja? Die Motive sind aber ohne Zweifel andere. Man heiratet aus persönlichen Gründen, seien es solche der Zuneigung, Liebe oder anderen Motiven. Man kann ja auch wirtschaftliche Motive haben. Es gibt ja nicht nur Liebesheiraten. Ja. Sind unter anderem auch heute weltweit nicht der verbreiteste Typus. Der verbreiteste Typus ist weltweit immer noch die arrangierte Ehe. Die Eltern suchen die Männer der Frauen und die Frauen der Männer aus. Ich habe neulich mich mit einer großen Studie darüber gelesen. Das auch nur als Fußnote. Also es gibt einen Unterschied zwischen den Funktionen, die wir zuschreiben, und den subjektiven Motiven. Ja, also unserer Liebesentscheidung und was damit einhergeht. Merton zieht daraus den Schluss, die Funktion der Familie oder irgendeiner anderen gesellschaftlichen Institution ist nur das, wozu die Menschen sie benutzen. Gesellschaftliche Funktionen sind größtenteils Rationalisierungen bestehender Praktiken. Wir handeln erst und erklären dann. Wir handeln aus persönlichen Gründen und rechtfertigen unser Verhalten mit sozialen und ethischen Prinzipien. Insofern entstehen nach Merton soziale Funktion aus einer Interaktion zwischen subjektiven Zielsetzungen der Mitglieder sozialer Systeme und bestimmten Zwecken ihrer Reproduktion. Denken Sie an die Familie, Ehe, Fortpflanzung, biologische Fortpflanzung als Funktion. Diese Funktion wäre dann indifferent gegenüber meinen Motiven, ihren Motiven. Sondern das Verliebtsein wäre nur so eine Art List der Vernunft der Reproduktion. Gut, lassen wir dahingestellt. Dieses ist nicht unser Thema, es geht nur um das Problem, wie der Funktionsbegriff, was die Probleme des Funktionsbegriffs sind. Mertens eigener Schluss, also Zusammenspiel von subjektiven Motiven und sozialen ethischen Prinzipien. Gut, wir handeln erst und rationalisieren dann. Ich denke, es ist nicht ganz falsch, aber es ist nicht ganz auch nicht ganz richtig, weil wir natürlich auch, je differenzierter eine Gesellschaft ist, umso mehr besteht die Forderung auf reflexive Kommunikation umzuschalten. Also es ist dann nicht nur so, dass wir nur einfach handeln und danach denken wir drüber nach, sondern wir denken auch vorher darüber nach. Das Problem, was weitergehend dahinter besteht, ist das Problem natürlich, jetzt mal unabhängig vom Merton, jeder Praxisphilosophie. Ja, die Praxisphilosophien der Vergangenheit haben sicherlich noch mehr Defizite als der Funktionalismus, weil dieses Handeln von Seiten der Mitglieder sozialer Systeme oder auch aus der individuellen Perspektive natürlich Voraussetzungen hat. Ja, kognitive, mentale, situative, gefühlsmäßige oder emotionale Voraussetzungen hat. Also das, denke ich, ist ein ganz großes Problem. Und wir haben unterschiedliche Handlungstypen, also wenn man mal in dem Ansatz denkt, unterschiedliche Handlungstypen zu unterscheiden. Insofern kann man nicht sagen, also wir handeln erst und dann denken wir nach. Ja, also das gibt es auch. Ja. Also ich kann unabsichtlich etwas tun, aber normalerweise handle ich absichtlich. Wenn Sie morgen früh aufstehen, ein bisschen dösig sind, setzen sich hin, rasieren sich oder waschen sich das Gesicht, kochen sich Kaffee, da denken Sie vielleicht nicht drüber nach. Das sind so unabsichtliche, routinisierte Abläufe oder Akte. Ja. Aber mit Handlungen, wenn wir Handlungen zuschreiben, schreiben wir auch immer Absichten zu. Wobei ich etwas absichtlich tun kann, ohne die Absicht zu haben. Also zum Beispiel, Hamlet ersticht den Mann hinter dem Vorhang absichtlich. Aber er hatte nicht die Absicht, den Vater von Ophelia zu erstechen. Also auf dieses Problem hat die Handlungstheorie natürlich auch eine Antwort zu geben. Ja. Es gibt absichtliche Handlungen, ohne dass ich eine Absicht habe. Oder zum Beispiel, ich möchte meinen Onkel töten. Ja. Ich fahre durch Frankfurt mit dem Auto, passe nicht auf und sehe da so nicht, dass der Fußgängerweg abgesperrt ist. Ja? Und bin etwas schusslich, fahre in den Fußgängerweg rein und was passiert? Ich überfahre meinen Onkel. Ja. Habe ich jetzt meinen Onkel absichtlich getötet oder habe ich ihn nicht absichtlich getötet? Also, ich habe, ja, interessante Frage. Ja. Also es gibt Handlungen, wo man sagen, es ist etwas absichtlich getan worden, aber ich hatte nicht die Absicht. Wobei bei dem Beispiel mit dem Autofahrer ja sogar eine verkehrstechnische Nachlässigkeit. Ich habe ja noch nicht mal etwas absichtlich getan. Auch noch nicht mal vielleicht unabsichtlich. Ja, zu dem Tod meines Onkels führte, den ich zu töten beabsichtigte. Aber nicht in der Situation und nicht mit meinem Auto. Interessante Frage. Also ein rechtliches Problem entsteht sicherlich nicht. Sie können sich natürlich höchstens fragen, bin ich dann moralisch für den Tod meines Onkels verantwortlich? Lassen wir das dahingestellt, dieses Problem. Ich denke, Sie erkennen daraus, was Merton aufdeckt. Er deckt eine Unklarheit in der Zuordnung von Beschreibungen zu Begriffen, Begriff der Funktion und umgekehrt von Begriffen zu Beschreibungen auf. Und als nächstes, jetzt ist er soweit und jetzt geht er einen Schritt weiter. Und nun greift er den britischen Sozialfunktionalismus frontal an. Und zwar erstens, und zwar Malinowski und Radcliffe Brown. Das waren so die großen Götter der britischen Sozialanthropologie. Erster Punkt, Annahme der funktionalen Einheit der gesellschaftlichen Kommunikation. Die Behauptung besagt, eine Gesellschaft ist ein integriertes Ganzes, das heißt, die bestehenden Institutionen, Überzeugungssysteme haben die Funktion, die Gesellschaft zu erhalten. Klar? Es gibt Institutionen, Universität, Familie, Unternehmen, Überzeugung, wir leben in einem freiheitlichen Land, nicht in einer Diktatur, einer säkularen Gesellschaft, in Anführungszeichen, was auch immer. Wir leben im 21. Jahrhundert, nicht im 19. Jahrhundert, was auch immer. Das hat die Funktion, die jeweilige Gesellschaft, in der wir leben, zu erhalten. Kritik. Die Annahme der funktionalen Einheit besteht nicht unumwunden. Die sozialen Phänomene sind auch auf die einzelnen Mitglieder zu spezifizieren. Die Annahme der funktionalen Einheit mag auf primitive Gesellschaften zutreffen, nicht aber auf differenzierte Gesellschaften. Vermutlich trifft sie auch nicht unumwunden auf primitive Gesellschaften zu, aber schon gar nicht auf differenzierte Gesellschaften. Auch nicht auf das, was die Soziologen als traditionale Gesellschaften klassifizieren. Also nicht nur moderne Gesellschaften, selbst auf das, was die, weil für differenzierte traditionale Gesellschaften trifft das wahrscheinlich auch schon nicht zu. Merton identifiziert die zwei Grundannahmen. Erstens, die funktionale Einheit geht auf das Modell der physiologischen Erklärung der Funktionen eines Organismus zurück. Die Gesellschaft ist kein Organismus. Zweitens, die ganze Teilsemantik ist auf Gesellschaften nicht anwendbar. Das zweite hängt mit dem ersten zusammen. Gesellschaft ist kein Ganzes, was Teile hat. Hier kommen wir an ein Grundproblem. Wie handhaben wir in der Gesellschaftstheorie die Ganzes-Teilsemantik? Ganz wichtiges Problem. Zweitens, die Annahme des universellen Funktionalismus. Jedes soziale Phänomen, Ereignis hat eine positive Funktion für das soziale System zu erfüllen. Das gilt unabhängig davon, um welchen Typ von System es sich handelt, zum Beispiel eine Gruppe, Organisation oder ein anderes Funktionssystem der Wirtschaft oder Politik. Kritik: Es gibt viele soziale Phänomene, die diese Funktion nicht erfüllen. Zum Beispiel Gewaltanwendung unterschiedlicher Art. Wenn eine Gesellschaft kein funktionales Ganzes darstellt, dann verliert der funktionalistische Ansatz seinen Erklärungsanspruch. Wieder eine bittere Pille. Also, das führte dann im Fortgang natürlich dazu, dass Dysfunktionen, man fragt, wie bearbeiten wir denn Dysfunktionen? Gibt ja genug. Also aus der Perspektive des Jahres 1948 und auch aus der Perspektive des Jahres 2016. Ja, machen Sie mal als kleine, fahren Sie mal mit der U-Bahn, fragen Sie, was ist die Funktion der U-Bahn? Und jetzt fragen Sie dann gleichzeitig mal, ja, also was stimmt denn hier nicht? Wo sind denn hier die Dysfunktionen? Haben Sie eine kleine Feldstudie gemacht. Wie ordnen wir die Dysfunktionen ein? Dritter Punkt, Annahme der funktionalen Notwendigkeit. Jedes soziale Phänomen, Ereignis, hat eine Funktion für die Gesellschaft und ihre einzelnen Mitglieder. Zum Beispiel ein Begrüßungsritual und die Verfahrensgestaltung eines Gruppenprozesses oder einer formalen Organisation. Da merken, ja, das stimmt ja auch nicht. Ist ja auch Murks. Es gibt oft funktionale Äquivalente für soziale Phänomene und Ereignisse. Sie können hier in die Vorlesung kommen und Sie können sich auch nur das Video ansehen. Oder zum Beispiel eine bestimmte weltbildsteuernde Praxis kann durch funktionale Äquivalente ersetzt werden, sofern es Alternativen dafür gibt. Ein etwas zugespitztes Beispiel. Die Ersetzung der angenommen psychologisch heilenden Kraft eines Gebetes oder einer Beichte kann durch eine therapeutische Behandlung ersetzt werden. Insofern ist es nicht zwingend, soziale Ereignisse funktional zu erklären. Sie erkennen daran, dass bei allen Verdiensten, denen man der britischen Sozialanthropologie zuschreibt, diese Version von Funktionalismus ein Big Problem hat. Ich komme noch auf die einzelnen Punkte zurück. Das sind höchstens drei Punkte, wo die dann in Knie gehen. Aber ich habe gestern noch mal rausgesucht, ein Argument aus einem Artikel von Niklas Luhmann. in den 60er Jahren. Das hat mich damals eigentlich zum Nachdenken gebracht, als ich das Ding gelesen hatte. Hat ja 68 hat er ja Adorno vertreten. Ja. Waren allerdings nur 4 Studenten da. Ja. Macht nichts. Ich brauche mir das hier nicht zu vertiefen. Er schreibt Folgendes, Zitat. Und das müssen wir uns mal so ganz so bisschen schmecken. Die Formel Funktion als Bewirkung eines Bestandes oder eines Teil desselben, meine Hinzufügung, entstammt der Biologie. Die funktionale Leistung von Organen auf das Überleben eines lebenden Organismus beziehungsweise einer Art von Organismen bezieht. Luhmann bezieht sich hier auf Radcliffe Brown. Und jetzt kommt der Punkt. Im Begriff des lebenden Organismus hat die Biologie jedoch ein eindeutiges empirisches Bezugssystem, das den Sozialwissenschaften fehlt. Ein soziales System ist nicht wie ein Organismus typenfest fixiert. Das ist dann im Fortgang Folgeproblem der Punkt. Soziale Systeme sind nicht typenfest fixiert. Aus einem Esel kann keine Schlange werden, selbst wenn eine solche Entwicklung zum Überleben notwendig wäre. Würden wir auch sagen, klar. Ja. Eine Sozialordnung kann dagegen tiefgreifende strukturelle Veränderungen erfahren, ohne ihre Identität und ihren kontinuierlichen Bestand aufzugeben. Sie kann sich aus einer Agrargesellschaft in eine Industriegesellschaft verwandeln. Aus einer Großfamilie kann ein Stamm mit überfamiliarer politischer Ordnung werden, ohne dass entscheidbar wäre, wann ein neues System vorliegt. Damit hängt eng zusammen, dass den Sozialwissenschaften das klar geschnittene empirische Problem des Todes fehlt. Das ist der Punkt. In der Biologie haben wir ein klar geschnittenes empirisches Problem, das biologische Überleben. Also ein empirisch geschnittenes Problem des Todes. Das in der Biologie als Kriterium für den Fortbestand dient. Ein solches Kriterium haben wir in der Soziologie nicht. Letzter Satz. So verschwimmt den Sozialwissenschaften das Problem des Fortbestandes ins Unbestimmte. Ich denke, das ist schon eine hellsichtige. Und hier aus summiert er in dem Artikel dann die Einwände gegen den Funktionalismus. Und da sehen Sie natürlich sofort, dass der Funktionalismus in die Knie geht. Als Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre immer mehr das Desaster dieses Ansatzes deutlich wurde. Aus der Perspektive verschiedener Autoren, unter anderem, auch mit unterschiedlichen Ansätzen. Und eigentlich haben sie sich davon nicht mehr erholt. Das Problem ist dann, wie rekonstruieren wir funktionale Analyse und die Methode der funktionalen Analyse als eine Methode unter anderem in der Soziologie. Ich sage, ich akzeptiere sie unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt. Zurück zu Merton. Merton zieht aus dem Zitat interessanten Gemenge von kleinen Inseln der Klarheit in einem Meer von Verwirrung, Zitat Ende, die Folgerung. Subjektive Einstellungen, Motive dürfen nicht mit objektiven Funktionen verwechselt werden. Sofern dies vorliegt, verlässt man, Zitat, den klaren funktionalen Ansatz. Sie sehen schon her, wie er die Sache dann aufstellt. Die Motive dürfen nicht mit den Funktionen bzw. dürfen die Gründe nicht mit den objektiven Folgen vermengt werden. Beides sind unabhängige Variablen. Für die Vermengung fügt er weiter ein Beispiel aus der Tauschtheorie von Radcliffe Brown an, obwohl sich in seinen Untersuchungen nicht durchgängig dieser Fehler belegen lässt. Zitat, Radcliffe Brown. Achten Sie genau auf das Zitat. Austausch von Geschenken dient nicht gleichen Zweck wie Handel und Naturalientausch in den entwickelten Gemeinschaften. Der Zweck, dem er dient, ist ein moralischer. Ziel des Austauschs war es, freundschaftliche Gefühle zwischen den beiden beteiligten Personen zu wecken. Und wenn dies nicht gelang, verfehlte er seinen Zweck. Merton kommentiert dieses Zitat damit: Wird das Ziel der Transaktion vom Standpunkt des Beobachters, der Beteiligten oder beider gesehen? Das ist die entscheidende Frage. Welchen Standpunkt der Beobachtung nehme ich ein? Mit der Unterscheidung zwischen subjektiven Motiven und Gründen sowie objektiven Funktionen, also subjektiver und objektiver Perspektive, begründet Merton in Fortgang seiner Studie eine Version des Funktionalismus durch die Unterscheidung zwischen manifesten und latenten Funktionen. Der hier angesprochene Punkt mit dem Austausch, das wäre noch einmal speziell abzuhandeln, auch in einem Seminar, die Tauschtheorie. Die Sache, dieser Ansatz von dem Radcliffe, eines der zentralen Themen, hängt auch mit der Schichtungstheorie zusammen in der Soziologie. Allgemeiner und spezieller Austausch. Was ist die Funktion? Allgemeiner Austausch. Es werden Geschenke ausgetauscht, um Freundschaft, Sympathie, friedliche Absichten zu kommunizieren und spezieller Austausch auf dem Markt. Also es gibt natürlich auch Märkte vor der funktionalen, es gibt auch in der Antike Märkte. Ja. Also Märkte sind keine ganz neue Erfindung, sondern nur die Struktur der Märkte unterscheidet sich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Tauschtheorien, die soziologischen Tauschtheorien, nicht nur die ökonomischen Tauschtheorien. Ökonomischen Tauschtheorien sind ein Spezialfall. Eine zentrale Unterscheidung allgemeiner und spezieller Austausch. Die Unterscheidung geht auf Lévi-Strauss zurück. Es ist insofern wichtig, weil Sie hier auf das Problem stoßen, ein Grundproblem, das reicht in der Tat so ein bisschen bis zu uns heute in der soziologischen Theorie, Analyse von tiefen Strukturen von Gesellschaften, Kommunikationen und Verhandlungsordnungen. Das ist natürlich keine echte Alternative, das ist auch klar. Ja. Jedes Kommunikationssystem hat auch eine tiefen Struktur. Jetzt nicht im Sinne Chomskys, der Begriff kommt ja aus der chomskyschen Linguistik. Chomsky ist ein Linguist, der unter den Linguisten mehr Einfluss hat als Einstein unter den Physikern. Also ein einmaliges Phänomen. Ja. Naja gut, aber der Begriff ist okay, eine Tiefstruktur, auch für die Soziologie versus der sogenannten Verhandlungsordnung. Also beides ist natürlich aufeinander zu beziehen, ja, in der Sozialstruktur. Und ein Zusammenhang ist die Tauschtheorie. Ja. Und der tauscht sich immer allgemeiner und besonderer Austausch ein. das als Fußnote. Ja, wir kommen, noch ein paar Punkte, schließe dann Merton diese Stunde ab und komme dann nächsten Stunde, will ich allerdings dann die Reformulierung relativ kurz halten und dann einsteigen in die Mitgliedschaftstheorie. Einige theoretische Anmerkungen machen am Anfang, damit wir da vorankommen. Also Mertens Lösung ist dann die, er unterscheidet manifeste und latente Funktionen. Die latenten Funktionen, die manifesten Funktionen sind die Motive. Die latenten Funktionen gehen auf die Struktur. Also denken so etwas Schwarzhandel. Ja? Die manifesten Funktionen der am Schwarzhandel Beteiligten sind, ein Geschäft zu machen oder sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Die latente Funktion ist also eine wirtschaftliche Versorgung einer Population eines ganz bestimmten Bereichs in der Gesellschaft, ganz gleich, wo sich der befindet. Also manifeste und latente Funktionen. Er geht dann derartig vor, dass er sagt, okay, wir brauchen dafür einen Referenzrahmen, und um unseren Untersuchungsgegenstand zu systematisieren, dieser Referenzrahmen hat zu erhalten subjektive Disposition, Einstellung der Mitglieder sozialer Systeme, füge ich hinzu, objektive Folgen der Kommunikation, positive, negative, neutrale, Anforderungen des jeweiligen sozialen Systems an ihre Mitglieder und funktionale Alternativen. Ein zentrales Bezugsproblem ist für ihn das abweichende Verhalten. Er hat dann eine Systematisierung abweichenden Verhaltens vorgenommen und das der Konfliktregulierung. Das werden wir in der Vorlesung nicht besprechen, das ist aber in dem Papier drin. Also das ist dann sein Bezugsrahmen, und man nennt, war Mertens Ansatz, empirischer Funktionalismus. Warum empirisch? Er geht von den manifesten Funktionen aus und kommt zur Strukturanalyse, zu den latenten Funktionen. Und daran sehen Sie natürlich sofort ein Problem in der soziologischen Forschung. Wo positionieren Sie da der Beobachter, den Beobachter? Nämlich Merton stattet ja seinen Beobachter mit dieser Unterscheidung aus. Die Unterscheidung manifeste, latente Funktion ist nicht relevant, wenn wir sie privat treffen, sondern wenn wir sie als Soziologen treffen. Nämlich dann untersuchen wir unter diesem Gesichtspunkt soziale Systeme, Gesellschaften und systematisieren, beobachten unter diesem Gesichtspunkt soziale Ereignisse. Das führt dann auch bei Merton zu einer durchaus informativen Fragestellung der Beziehung zwischen soziologischer Theorie und empirischer Forschung. Und da sagt er, es besteht immer ein Rückkopplungsprozess zwischen beidem. Ja, ich denke, in diesem Sinne schließe ich heute die Vorlesung ab. Haben Sie noch etwas Geduld? Ich werde in der nächsten Stunde Funktion als Problembezug kurz skizzieren und dann aber schon in den theoretischen Rahmen einsteigen, der Mitgliedschaftstheorie und die Übergänge zur Mitgliedschaftssoziologie markieren, damit Sie sozusagen dann. Und da stoßen wir auf den Titel der Veranstaltung. Warum nenne ich ihn soziologische Grundbegriffe und Theorie? Das ist ein ganz großes Hintergrundproblem. Das ist so zwischen Skylla und Charybdis. Da müssen Sie einmal um Kap Horn segeln, wo ja die meisten toten Matrosen liegen, also in den Weltmeeren. Also da müssen Sie durch. Ja? Da brauchen wir eine Samba- und Tricky-Lösung. Grundbegriffe und Theorie. Dazu sage ich dann noch bei Gelegenheit etwas. In diesem Sinne, Dankeschön, bis bald.